Piatch, wieder los.
Ja, schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen?
Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal sagen, dass ich diesen Podcast da, den Sie machen, echt nicht so geil finde. Sorry.
Okay, alles klar. Danke auf jeden Fall fürs Feedback, gell?
Ja, tschüss.
Was für ein Vollidiot. Wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben?
Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo kleine, allseits beliebte Bärchen und liebe Anti-Quack-Quack. Herzlich willkommen zum 80. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serien-Podcast. Hashtag wir hassen Filme. Heute sprechen wir über zwei Filme und Wichteln, also das machen wir, darüber sprechen wir nicht. Im Arthouse-Drama The Duke of Burgundy bezirzt eine Schmetterlingsforscherin ihre Magd. Und in Mistress America bilden Noah Baumbach und Greta Gerwig zum zweiten Mal die Hipster-Generation ab. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck.
Schönen guten Tag.
Dr. Snips.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Hallo.
Hallo, sehr lange Pausen habt ihr gemacht. Das wird ein Spaß beim Schneiden. Eigentlich wollten wir A Very Merry Christmas machen, das Netflix-Weihnachts-Special mit Bill Murray. Ich habe gerade die E-Mail von Netflix bekommen. Ich stehe natürlich in engem Kontakt mit Netflix, dass es jetzt gerade rausgekommen ist. Also jetzt zur Aufnahmezeit könnten wir es gucken, aber dann können wir den Cast nicht mehr aufnehmen, denn das muss nachher weg. Deswegen haben wir uns entschieden, statt einem weihnachtlichen Film doch einer weihnachtlichen Tradition nachzugehen, nämlich dem Wichteln. Und wir wichteln dann nachher, nachdem wir die beiden Filme besprochen haben. Da müssen wir natürlich jetzt, damit wir im Cast immer während wer anders redet, Zeit haben, ein Geschenk zu kaufen, kurz ziehen, wer wen bewichtelt. Und dann das kurz ins Mikrofon sagen. Ich fange mal an zu ziehen. Jetzt müsst ihr kurz weghören, dann sage ich es dem Zuschauer. Ich habe Dr. Snips gezogen.
Okay,
ja. Jetzt könnt ihr ziehen.
Ja. Ich habe hier Dr. Loco. Kenne ich nicht, aber gut.
Bitte. Ja. Okay, dann ziehe ich mal. Ist ja nur noch zwei übrig. Ach, Dr. Eck. Alles klar. Ja.
Ja.
Und was bleibt dann für dich übrig?
Ja. Ich will dir nichts schenken.
Also schwarze Peter.
So, alles gehabt, ihr gezogen. Ich hab die Ohren noch zugehalten. Kann ich wieder die Ohren?
Ja, alles okay. Geklärt.
Alles klar, dann
ich hab Kopfhörer auf. Also.
Dann wichteln wir nachher. Dann genau, ihr habt jetzt noch die Sendung lange Zeit, Geschenke einzukaufen. Und dann werden wir nachher auspacken und gucken, was da drin ist. Denn man muss sich ja auch dem Hörer so ein bisschen annähern und mal so ein bisschen in deutschen Traditionen schwelgen und in weihnachtlichen Traditionen. Ne? Das nehmen wir ab jetzt alles mit. Karneval, Fastnacht, und Leichnam auch.
Oh, Leichnam ist ja.
Oder Aaleheim zum Beispiel, da muss man Aale angeln. Gut, ich war gestern auf einer Vernissage hab mir überlegt, weil ihr auch kreativ seid, was man eigentlich so, weil es sind ja immer so Freunde von Freunden, die dann irgendwo eine Vernissage gewinnen oder machen können. Man fühlt sich an, als wenn man keine Ahnung hat von Kunst. Deswegen habe ich mich gefragt, was eigentlich so Sachen sind, die man auch eine Vernissage machen kann, um da besonders zu punkten oder besonders dümmlich zu wirken. Ich habe mir, glaube ich, überlegt, das Dümmste, was ich mir vorstellen könnte, wäre wie Super Mario mit so einem Waha in das Bild reinzuspringen. Oder das zumindest zu versuchen. Ich glaube, da hat man die Nerd-Crew auf jeden Fall auf seiner Seite, oder?
Ja, das ist eine gute Idee. Was ich machen würde, ich würde mich mindestens 5 Minuten vor ein Bild stellen und so ganz tief in Gedanken grübelnd davor stehen und dann einem Fremden auf die Schulter tippen und fragen, so, sind das eigentlich Titten? Das wäre meine Idee. Kommt am besten bei abstrakter Kunst, also natürlich.
Also, ja, ich meine, Dr. Schwarz, du hast ja schon so ein bisschen durchblicken lassen. Du sprachst davon, Freunde, die eine Vernissage gewinnen. Also du bist schon ein richtiger Kunstkenner eigentlich. Ne? Also das merkt man gleich. Genauso wie ich, wenn ich auf Vernissagen aufhalte, ich sag dann ganz gerne mal, weiß ich nicht, verblüffend, wie schlecht Fotos früher waren. Das ist dann so meine Art und Weise. Ja, er kommt immer gut an und man hat auch schnell keine Gesprächspartner mehr. Also das ist super.
Man kann sich da ganz gut outen. Nicht schlecht ist auch, gestern war ich einer, da waren halt so schemenhaft nur Menschen gemalt. Also manchmal nur so ein Arm oder sowas, wenn man einfach sich so völlig selbst
also zu Ende.
Foto stellt, sagt, ja, das hat er jetzt hier nicht fertig gemalt, ne? Kurz da gehen und sagen so, malst du das noch fertig oder ist das?
Man kann sich auch eine Person so raussuchen, die man gar nicht kennt und sich immer in deren Umkreis aufhalten und quasi bei jedem Bild, vor dem die stehen, so beiläufig sagen, ja, so eins habe ich auch zu Hause. Jedes Mal.
Das ist auch nicht schlecht, ja, auf jeden Fall.
Ja, geil.
Naja, war aber ganz schön eigentlich. Ich find's nur lustig, weil dieser Vernissagen-Trend, weiß ich nicht, wo der auch hergekommen ist, aber ab und zu wird man mal eingeladen. Und da glaub, Alkohol war nicht umsonst gestern, musste man sich das Bier selber kaufen.
Ja, okay. Aber eingeladen, und jetzt schon, und alles jetzt schon gemacht. Jetzt schon die schlechteste Vernissage, von der ich je gehört habe, auf jeden Fall. Also, aber es hat ja auch was mit dem Alter zu tun, ne? Irgendwann fängt man dann an, auf sowas dann zu gehen, ne? Dann ist es Schluss mit Pen and Paper.
Naja. Man kommt halt jetzt in das Alter, dass halt Freunde von einem peinliche Projekte machen, weil sie nicht gut geworden sind, so wie wir diesen Podcast. Und wohl oder übel muss man dann dahin und sich das angucken oder wird halt dazu genötigt, sich das auch anzuhören. Und das ist immer, je älter man wird halt, desto mehr gescheiterte Gestalten gibt es, die halt im Kleinen versuchen, ihre Kunst irgendwie noch an den Mann zu bringen.
Ja, aber wir hängen von uns ja jetzt auch keine Bilder aus. Habe ich das
guter Punkt.
Ja,
das
ist
wir kommen zu den HBO Netflix Prequel-Sequel-News und ich will mal über eine Neuigkeit sprechen, das hat nichts mit Filmen zu tun, aber ich wollte es hier mal ansprechen, ohne jetzt den großen Politikcast zu machen, aber heute stimmt der Bundestag ab, ob der Bund in den Krieg zieht in Syrien, 1200 Soldaten, 4 bis 8 Tornado-Jets, glaube ich, sollen hingeschickt werden, noch eine Fregatte, um einen französischen Flugzeugträger zu schützen. Ich wollte nur mal sagen, so auch wenn das hier nicht die Plattform ist, dass ich das super schrecklich finde, also dass man jetzt nach den Anschlägen von Paris aus, in Anführungsstrichen, Solidarität mit Frankreich jetzt das Gefühl hat, man müsste mit in diesen Krieg ziehen. Natürlich werden eh schon Waffen exportiert und so weiter, aber ich finde doch, dass das einigermaßen ohne viel Protest gerade durchgewunken wird, der größte Auslandseinsatz der Bundeswehr, den wir zurzeit haben, einfach nur, also und auch so ein Krieg, wo man die ganzen, man weiß nicht überhaupt, wer dagegen wen kämpft und warum. Ja. Es gibt die Truppen von Assad, es gibt die Rebellen, die sind nochmal 10-mal aufgesplittet, dann gibt's den IS, dann gibt's die Kurden und von allein hat neulich gesagt, ja, alle müssen irgendwie mitmachen, damit wir den IS irgendwie besiegen können. Das ist für mich It's echt schon der blanke Ton und auch so, und es soll ja auch so schnell wie möglich beschlossen werden, wurde jetzt auch gesagt, so, was einfach das Dümmste ist, Bundeswehreinsatz, also ist schrecklich, oder? Ich weiß nicht.
Doch, wenn es um Menschenleben geht, dann ist es gut, wenn man möglichst keine Zeit verliert, möglichst schnell, das Leben gilt, es möglichst schnell zu nehmen und in der Hoffnung auf Besserung. Nee, ich finde es schön, dass du es ansprichst. Ich habe auch tatsächlich drüber nachgedacht, ob wir da vielleicht, wo wir uns ja sonst eher bedeckt hatten, was Politik angeht, ob wir da mal doch was zu sagen, weil ich das auch völlig unfassbar finde, wie blöde und weiß ich nicht, ignorant man gegenüber den letzten 20 Jahren sein kann. Ich weiß nicht, wo Frau von der Leyen gewesen ist oder andere CDU, CSU, SPD-Spastis. Das ist schrecklich.
Ja, braucht man nicht weiter drüber reden. Halt mal wieder ohne UN-Mandat, das hat ja auch immer schon wunderbar funktioniert.
Ja.
Und es muss natürlich schnell gehen. So am Ende löst sich das Problem von alleine, wenn man nicht schnell genug bombt.
Nee, ich find's halt so krass, das hat einfach nach 9-11 und dem Irakkrieg, und da kriegt man ja jetzt auch so ein bisschen die Quittung halt mit den ganzen IS-Attacken, so einfach denkt, es wäre eine gute Idee. Ist unglaublich, wollte ich nochmal angesprochen werden. Kommen wir zu erfreulicheren Nachrichten.
Wir haben den Krieg gewonnen.
Fargo wird tatsächlich verlängert, gibt eine dritte Staffel, war vielleicht auch schon länger klar, aber es ist jetzt so, dass die nächste Staffel wird jetzt nicht mehr in den 70ern spielen, sondern nach den Ereignissen der ersten Staffel, und man weiß aber, es könnte sein, dass auch Charaktere der ersten und vielleicht auch der jetzigen Staffel dann nochmal vorkommen. Wir werden ja über die zweite Season Fargo dann in diesem Star Wars Cast reden, der dann am, ich glaube, 20. Dezember rauskommt, zusammen mit Star Wars, zwei große Themen dann. Und ich kann nur noch mal sagen, die zweite Staffel Fargo, ich habe gestern wieder die neueste Folge gesehen, die achte, die war so genial wieder, nachdem die langsam angefangen hat, ist da am Ende so die Kacke am Dampfen wieder gewesen. Also ich feiere das unendlich und freue mich, dass die weitermachen und finde es super.
Ja, schön, dass du da dann doch noch mal aufgesprungen bist, weil wir waren ja alle ein bisschen skeptisch nach der ersten Folge, ich ja auch. Und aber was diese Serie macht, also im Moment definiert sie für mich einfach richtig gutes Fernsehen. Ist für mich, glaube ich, so, auf jeden Fall die beste Serie des Jahres, obwohl ich ja einen Artikel geschrieben habe, dem ich behaupte, dass Narcos die beste Serie des Jahres wäre. Aber nee, der Rang wurde jetzt abgelöst. Ja.
Ja, Lügenpresse, Dr. Snips, peinlich, kann ich da nur sagen. Setzen 6, aber gut. Nee, schön, finde ich, freut mich auch. Also ich denke, den Leuten kann man heute die Staffel in die Hand geben. Jo.
Ja, ist echt super. Die nächste Nachricht ist, dass Patton Oswalt jetzt zu den Leuten von Mystery Science Theater 3000 dazustößt. Nochmal für alle. Nochmal aufgewacht, lieber Hörer da draußen. Nochmal für dich, Mystery Science Theater, war eine Serie aus den 80ern und 90ern, die in der Leute Filme geguckt haben. In einer normalen Serienfolge hat man mit denen zusammen einen ganzen Film geguckt und die haben dumme Sprüche gemacht. Es ist herrlich lustig, es ist ein bisschen Hit or Miss und manchmal erträgt man dieses Comedy-Format nicht auf eine ganze Filmlänge, finde ich, sondern manchmal nur eine halbe Stunde. Aber es wird jetzt wieder rausgeholt und Patton Oswalt wird eben einer dieser Roboter sein, der dann da lustige Sprüche macht. Den kennt man als Spence aus King of Queens, ist ja auch so ein Comedian in den USA. Ja. Ich hatte mal diesen Artikel über ihn gelesen, wie sich Nerdkultur verändert hat, dass man früher halt ein richtiger Nerd sein musste und dann auf Conventions gehen, um überhaupt an bestimmte Bücher und Filme ranzukommen. Und jetzt kannst du halt übers Wochenende einfach die ganze Geschichte des Hip-Hops dir anhören und bist halt ab dem nächsten Montag dann Nerd. Das fand ich auch ganz clever geschrieben. Habt ihr mal mehr von dem geschaut?
Ich habe sein Stand-up gesehen oder zumindest teilweise und er hatte auch mal eine relativ große Nebenrolle in Justified in einer Staffel. Ich mag den sehr gerne. Er ist auch sehr aktiv in den sozialen Medien auf Twitter und ich lese mir seine Tweets auch tatsächlich gerne durch als eine der einzigen, weil der Typ einfach richtig was auf dem Kasten hat. Und gerade auch mit seiner ultra nervigen Stimme, glaube ich, passt er auf jeden Fall echt gut in Mystery Science Theater.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe von dem nicht so viel Stand-up oder so gesehen, weil, aber auch echt hauptsächlich, weil ich die Stimme echt nervig finde. Aber als Robomann im Weltall kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Ja, auf jeden
Fall. Was hat er in Justified für eine Rolle? Auch so eine lustige Rolle?
Ja, der spielt halt so einen trottligen Hilfs-Sheriff da irgendwie gespielt, glaube ich, ne? Wenn ich mich recht entsinne.
Genau. Ja. Also schon so ein bisschen auch auf Comedy ausgelegt, aber trotzdem eine halbwegs ernsthafte Rolle.
Ja. Ach, cool, dann passt das ja bestimmt gut. Die letzte News ist, dass das National Board of Review, ich kannte es bis jetzt auch noch nicht, hat seine Awards vergeben und die besten Filme und Schauspieler und so weiter des Jahres gewählt und da hat Mad Max Fury Road tatsächlich Best Film abgeräumt und ich habe mir dann mal angeguckt auf Wikipedia, was das ist und muss es einfach vorlesen, weil es so niedlich ist. Das National Board of Review of Motion Pictures wurde 1909 in New York aus Protest gegen den damaligen Bürgermeister gegründet. Dieser hatte ein Jahr zuvor die Aufhebung der Spiellizenz von Kinofilmen verordnet, um die demoralisierende Wirkung des noch jungen Mediums auf die Bevölkerung zu stoppen. Auf ihrer verfassungsrechtlich garantierten Meinungsfreiheit bestehend, taten Kinobetreiber sich zusammen und Filmverleiher und so weiter, um halt so dieses neue Medium zu pushen und Preise zu verleihen. Und das finde ich so geil, wenn man jetzt halt so drüber nachdenkt, halt einfach, dass früher halt Leute gedacht haben, okay, Filme verdirbt die Menschheit. Da müssen wir jetzt mal Preise verleihen. Jetzt sind die immer noch da und haben die Preise verliehen. Mad Max bester Film, Best Director Ridley Scott für The Martian, Best Actor Matt Damon für The Martian, Best Actress ist Brie Larson für Room. In Brie Larson bin ich ja ganz doll verliebt. Die hat Short Term 12 auch gemacht. Und ihre Nacktfotos waren geleakt bei Nipplegate oder wie das hieß, Happening damals. Das sind ihre beiden großen Rollen. Supporting Actor Sylvester Stallone für Creed, das ist dieser neue Rocky-Film, der bei uns nächstes Jahr rauskommt. Und dann noch Supporting Actress Jennifer Lason Leigh for The Hateful Eight Screenplay, Tarantino auch für The Hateful Eight. Also man sieht, ich finde eigentlich ein ultra langweiliges Feld bis jetzt, was man da so sieht. Also Mad Max Fury Road, klar, auf jeden Fall, verdient seine Preise, aber dass Sylvester Stallone für einen Rocky-Film nochmal einen Preis gewinnt, dass Ridley Scott für The Martian einen Preis kriegt, also der ist eingeschlagen, der Film, aber ist schon krass, oder? Also gar nicht so die dollen Sachen, finde ich.
Aber es kam auch noch nicht so viel dieses Jahr. Ich meine, klar, in unserem Jahresendcast werden wir die ganzen Highlights der letzten Oscars auch noch mit drin haben, aber wenn man die mal ausklammert, dann, ich weiß nicht, dann gibt's wahrscheinlich nur noch Blockbuster und Sylvester Stallone irgendwie. Aber trotzdem finde ich es cool, dass Mad Max zum besten Film werden kann überhaupt. Dass wir uns in einer Zeit befinden, wo ein krasses Action-Spektakel bester Film werden kann. Das finde ich cool.
Mhm. Ja, das freut mich auch. Also ja, absolut.
Es ist halt interessant. Also ich habe das Gefühl, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, dass jetzt am Jahresende, eigentlich wüsste man so jetzt schon, was die Oscar-Filme sind und wann die kommen. Ich habe aber nur The Revenant noch auf der Uhr und alle anderen Sachen, auch Joy und Carol und weiß ich nicht, was es alles für Filme noch gibt. Das wirkt alles so gefühlsduselig. Und Hateful Eight, ja gut, aber es ist halt nochmal ein Tarantino-Film. Also wie viel kann dieser Film reißen letzten Endes? Also für mich denke ich mir jetzt, das ist für mich nichts besonders Neues. Und dass Ridley Scott nochmal einen Sci-Fi-Film macht, der solide ist, auch nichts Tolles. Also ich hoffe mal, ich denke mal, The Revenant wird richtig geil und viel abräumen. Ja. Aber bis jetzt habe ich da wenig also dieser Room mit Brie Larson ist, glaube ich, ganz cool. Sie hat mit ihrem Sohn eingesperrt, so Natasha Kampusch, wie hieß sie, weiß ich nicht. Ja. In so einem Container quasi und da spielt sich deren ganzes Leben ab und irgendwann kommen die raus und es wirkt wie ein ganz cooles Drama unter einem ganz coolen Ansatz. Okay. Das könnte auch was werden, aber sonst, man weiß nicht, was das Oscar-Rennen bereithält. Die Sachen, die wir richtig geil fanden, war auch viel Indie-Kino, was nicht so beachtet wird, einfach von den Oscars, glaube ich. Oder Victoria ist nicht dabei, ne? The Tribe ist nicht dabei, also weiß ich nicht.
Ja, The Martian hat wahrscheinlich schon ganz gute Chancen, da auch abzuräumen, kann ich mir vorstellen, ne? Obwohl ja eigentlich jetzt kein wahnsinnig spezieller Film in dem Sinne, ne? Also es war super solides Blockbuster-Kino, aber ja, mehr auch nicht. Ob Matt Damon da noch irgendwie weitere Preise für seine Schauspieler abgreift, bin ich auch gespannt. Also ob da, wer da bei den Oscars berücksichtigt wird, weil ich finde ja, ja, das ist halt Matt Damon. So, ich habe ihn natürlich schon zweimal in Person getroffen, deswegen kann ich das natürlich auch sagen. Also das ist halt so. Ja, also das ist er verkleidet. Ich habe mal genauer hingeguckt. Das ist ein Kostüm.
Hat er Astronautenhelm auf?
Nee. Hier, wir können ja, wir haben ja hier Luft. Wir haben ja hier Luft auf der Erde.
Okay. Ach, dafür ist der Helm. Machst du das?
Luft nach oben.
Dann haltet euch fest. Wir kommen zu einem Segment, was es schon ein paar Mal gab, aber erst jetzt sein eigenes Intro eignen darf. Und das ist die Hörerpost.
Ja, schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen?
Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen.
Das war das Intro. Ich finde es fantastisch. Das andere war dann wahrscheinlich am Anfang vom Cast. Egal. Franz schreibt, hallo Leute, also erstmal danke für euren immer tollen Podcast. Vielleicht der beste im deutschsprachigen Raum. Das will ich mal kurz so.
Das sanft und sorgfältig.
Und das war's. Nee. Und vor ein paar Podcasten sprach einer der Lektoren von einem amerikanischen Comedian, den er total feiert. Ich glaube, der Comedian hat seine eigene TV-Serie gemacht, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, außer, dass ich mir unbedingt diesen Comedian anschauen wollte. Nun fällt mir sein Name nicht ein. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Wie gesagt, ein Comedian mit eigener Serie. Ich glaube, er hat sein eigenes Leben gefilmt, seine Depression, irgend sowas. Ich krieg's nicht mehr hin. Bitte um Hilfe. Lieben Gruß, Franz. Ja, Franz, hast du dir keine Notizen gemacht oder was?
Stopp. Wir sagen, wir sagen ihm das jetzt mal nicht, weil dann stellt sich auch kein Lerneffekt ein. Also lieber Franz, schön, dass du uns magst, aber hör verdammt noch mal besser zu.
Ja. Ich finde, das hat auch
da draußen, was denken die Leute eigentlich von uns? Dass wir jetzt zum Spaß einfach irgendwie unsere Meinung aufnehmen. Das ist ein bildendes Programm. Ja. Und da hat man gefälligst zuzuhören, aufzupassen.
Ja, nee, also das hat mit Zuhörerschaft wirklich gar nichts mehr zu tun, muss ich ehrlich sagen. Also,
das ist ja wirklich
das,
so.
Nehmen wir die blöden Bleistifte aus den Ohren und dann gucken wir mal weiter. Aber
wie
so
kann man Lob ernst nehmen von jemandem, der offensichtlich nicht aufpasst? Also das ist halt auch so eine Sache. Dann.
Ja, also Quatsch, der Comedian ist natürlich Jerry Seinfeld. mit seiner eigenen. Nein, es ist Louis C.K. Ich halte den für mit eigentlich den witzigsten Menschen der Welt. Ja. Und die Serie heißt Louis. 5 Staffeln gab es davon auf FX und genau, ich glaube, wir haben bei Aziz Ansari mal drüber geredet, weil dessen Serie Master of None daran so ein bisschen angelehnt ist. Mhm. Genau. Danke für die E-Mail, Franz.
Ja, vielen Dank. Echt.
Wir freuen uns auf E-Mails auf jeden Fall zu allen möglichen Themen. Auch gerne, was wir gucken sollen, was wir vielleicht verpasst haben und was ihr für Meinungen oder Fragen zum Cast habt. Schreibt es an podcast@drpeng.de. Und damit kommen wir zum ersten Film in diesem Podcast und er heißt Mistress America.
Hi, this is Tracy Fishko. I go to college in the city and my mom said I should call you. My mom is marrying your dad.
Do you want to hang out? Do you know where Times Square is?
Tracy!
Times Square is so crazy.
Isn't it?
I don't know anyone who lives here.
Yours truly. I got off the bus from Jersey. I thought this was the cool place to live. It's Times Square.
So stylish.
I know. I freelance as an interior decorator. You know the Bowery Hotel?
Oh my God, yeah.
Well, if you walk about a block south, there's a laser hair removal center that's very hip. I did the waiting room.
She lived exactly how a young woman should live. Who wants to spend her youth well?
Must we document ourselves all the time? Must we?
She did everything and nothing.
You don't know what you're selling. No one will know how to buy it.
What are you selling?
So many things.
Being around her was like being in New York City.
I'm an autodidact. Do you know what that means?
Yes.
That word is one of the things I self-taught myself.
Mistress America ist der neue Film von Noah Baumbach. Der ist mit Frances Ha so richtig durchgestartet und hat dieses Jahr auch mit gefühlt Mitte 20, aka While We're Young, nochmal nachgelegt. Noah Baumbach gilt bei mir auf jeden Fall als einer, der diese Generation Y, aka die großstädtischen Hipster, ziemlich gut versteht und immer recht komödiantisch auf die Leinwand bringen kann. In Mistress America widmet er sich zwei Frauen an unterschiedlichen Punkten ihres Lebens. Die werden bald Halbschwestern, denn der Vater der einen will die Mutter der anderen heiraten. Tracy ist gerade in New York an die Uni gekommen, schreibt gerne, findet kaum Freunde, will in den Literaturclub, wird aber abgelehnt, alles ist irgendwie doof und da ruft sie ihre baldige Halbschwester Brooke an. Die ist Anfang 30, Fitnesscoach, Partygirl, hat den Kopf voller Ideen und den Mund voll selbstsicherer Phrasen und ihr aktueller Plan ist, ein familiäres Restaurant zu eröffnen. Moms soll es heißen. Leider entzieht ihr Freund dann die finanzielle Unterstützung und die beiden Frauen begeben sich auf einen Roadtrip, um von Brooks Ex-Freund die Kohle zu leihen. Was Brooke nicht weiß, Tracy hat Brooks Leben in einer Kurzgeschichte verwurstet. Ja, die Frage ist natürlich entweder toll, Mistress America oder all Mist.
Oh Mann, du lässt dich keinen aus. Nee, aber ich, was ich sagen möchte, weil das ja schon der zweite Film ist von Noah Baumbach, den wir hier im Cast besprechen, bin ich auf jeden Fall, ich fühle mich qualifiziert, um zu sagen, Mistress America ist mal wieder ein klassischer Baumbach. Also ein klassischer Baumbach. Und das bedeutet für mich in dem Fall, dass die Einzelteile mega stark sind, aber das Gesamtwerk für mich teilweise echt schwächelt. Und Mistress hat wirklich tolle Charaktere. Ich finde, der Humor hat gestimmt. Dieses Abbild der Hipster-Generation, wie du schon gesagt hast, das ist so unglaublich treffsicher. Und trotzdem kam eben der Zeitpunkt, an dem der Film angefangen hat, mich zu nerven. Also das war ungefähr nach der Hälfte, wo ich dachte so, okay, Noah, was du bis jetzt gemacht hast, das war geil, das war stark, aber jetzt geh damit irgendwo hin. Jetzt so, mach was, komm. Und dann macht er aber nichts. Nicht mehr so viel, zumindest bis zum Ende. Und das ist aber der, was ich besser fand als zum Beispiel bei Gefühlt Mitte 20, weil das Ende fand ich nochmal richtig stark und hat mich dann auf jeden Fall versöhnlich gestimmt. Wie ging euch das?
Ja, also ich finde auch, dass der Noah Baumbach einfach so ein guter Beobachter so unserer Generation ist und schafft da schon so zu pinpointen, was so wichtige Traits sind. Das finde ich halt schön. Also, ne, die Sachen stimmen halt einfach so genau wie diesem Familienrestaurant. Das ist halt genau so Berlin-Mitte, Prenzlauer Berg, was ich so auch erlebe. Und das finde ich halt herrlich. Das passt halt. Mir geht es aber ähnlich trotzdem wie Dr. Snips am Ende, dass das so gut irgendwie viele Sachen sind, kriegt er das dann aber insgesamt dann doch irgendwie nicht so smooth zu Ende. Und das ist daran hapert es dann.
Klassischer Film Noah.
Oh Mann.
Ja, die Story ist halt ein bisschen zu langweilig vielleicht oder einfach insgesamt nicht so geil, aber es geht hier, finde ich, auch einfach mehr um diese Charaktere und die sind schon einfach schön irgendwie überzeichnet, aber eben liebevoll und größtenteils auch sehr witzig. Insofern, ich hatte eigentlich schon viel Spaß dabei, den zu gucken, es hat mich jetzt nicht so gestört, im Mittelteil zieht es ein bisschen, aber man muss auch sagen, der hält sich schön kurz. Also ich glaube 84 Minuten oder so. Ja. Länger hätte es auch auf keinen Fall sein dürfen. Insofern war ich da schon sehr versöhnlich einfach, dass ich gesagt habe, okay, es geht hier halt um viele Witze und viele davon sind auch stark konstruiert so, aber sie funktionieren halt trotzdem. Und insofern ist es eigentlich eine runde Nummer, finde ich. Ist halt so quirky Indie-Comedy und das funktioniert eigentlich erstaunlich gut sogar.
Ich glaube, Noah Baumbach, wie wir jetzt alle gesagt haben, der hat irgendwie immer das gleiche Thema. Ich habe die alten Filme von ihm nicht gesehen, aber dieses Abbilden der Hipster-Generation, Generation Y oder sowas oder des aktuellen Zeitgeistes ist ja immer drin und er nähert sich dem Thema immer auf andere Arten. Also bei Francis H., der Film ist bei weitem nicht so witzig wie dieser Film und auch wie While We're Young. Der ist ein bisschen düsterer und zeigt eigentlich auch so eine strugglende, ich glaube, sie ist Tänzerin eigentlich und da spielt halt viel in WGs und so weiter und sieht so, dass eigentlich niemand so richtig vom Fleck kommt. Man sich dieses Leben in Brooklyn eigentlich auch nicht leisten kann. Dann While We're Young hat ja diese Komponente aufgemacht, dass du eine junge Generation hast, so Anfang mit 20er und diese ältere Generation, der Anfang 40-Jährigen. Und Mrs. America zeigt jetzt eben so zwei Teile derselben Generation. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich finde den Charakter der Brooke, der gefällt mir richtig gut. Also diese Mischung aus Hipster, urbanem Hipster-Kram und aber auch schon so diesen Business-mäßigen, dass man jetzt auch schon bei manchen seiner Freundinnen so ein bisschen sieht, finde ich, wenn man selber älter wird, dass halt Leute anfangen, jetzt richtige Jobs zu haben und so weiter und sich auch da so ein bisschen ausloten müssen. Was ich mich auch so frage, das ist gerade so eine Thematik, gerade jetzt, wo ich wieder nach Leipzig gezogen bin, aus Bayreuth, ist, dass wir ja in unserer Generation ganz viele Sachen feiern, die aber irgendwie eigentlich die Sachen sind, die unsere Eltern auch machen, nur es ist, hat alles nur so ein anderes Label oder ist ein bisschen anders. Also man geht jetzt Burger essen zum Beispiel, zwar nicht mehr bei Mc's, sondern bei irgendeinem Burgerladen um die Ecke. Oder man trinkt halt keine Fanta mehr, aber irgendwie eine Rhabarberbrause von irgendeinem lokalen Ding so. Man würde nie Bauer werden, aber selber was anpflanzen ist super cool. Also das sind alles so Sachen, oder eine Firma gründen zum Beispiel, wie langweilig klingt das, aber ein Startup hochziehen ist irgendwie das neue Ding. Und das finde ich eigentlich so witzig, dass natürlich die Sachen sind alle ein bisschen nachhaltiger, ein bisschen intelligenter, cool, aber auch oft auch nur so derselbe Scheiß. Das finde ich ganz witzig. Deswegen sehe ich diese Thematik gerne. Ich weiß aber nicht, wie viel Baumbach noch zu erzählen hat. Ich fand an Mistress America ganz cool. Ich finde, der Film ist zackiger und kurzweiliger als die anderen Filme von ihm. Also sind viel mehr so Gags per Minute und Leute, mit denen ich das geguckt habe, meinten auch, die hätten nicht immer alles verstanden, was gesagt wurde. Ich habe natürlich jeden Witz sofort verstanden, der da kam. Und das hat mir ganz gut gefallen. Ich mochte auch die Charaktere total gerne, nicht nur Brooke, sondern ich fand auch, wie heißt die, Tracy, ganz geil, weil die so verloren ist an der Uni, aber sie ist nicht so dieser typische Außenseiter, denn sie weiß eigentlich schon, worauf sie Bock hat und worauf nicht, ist leider aber gerade nur in einem Umfeld, wo sie das nicht findet und ich finde, das kennt man selber eigentlich auch, also wenn man in eine neue Stadt kommt oder an eine neue Uni und an Leute gerät, mit denen man jetzt rumhängt, obwohl man weiß, eigentlich sind das nicht so richtig meine Leute, aber ich weiß eigentlich schon, was ich will, also das fand ich auch ganz gut gezeichnet. Trotzdem, da würde ich euch fragen, der Film bildet ja so ein bisschen die Generation ab und dann geht es zu ihrem Ex-Freund zurück aufs Land in dieses Haus und das spielt dann ganz lange des Films und wird immer absurder und abstruser, bis es echt so absurd ist, dass es nicht mehr authentisch wirkt. Also da wird ganz klar überzeichnet, dass dann alle sich, die da sind, auch der Nachbar und sonst wer und die schwangere Frau, die auch noch gerade da ist, sich auch noch interessieren für diese Kurzgeschichte und so weiter und dann fragt man sich, okay, was ist hier los? Ich finde, es funktioniert einigermaßen, ist ganz cool, lässt den Film aber so ein bisschen zu affig wirken.
Ich kann das, glaube ich, gut verstehen, wenn man damit so ein bisschen hadert. Ich persönlich finde diese ganz besondere Trope der Comedy, so dass einfach irgendwelche Leute, die zufällig da sind, ihren Senf die ganze Zeit dazugeben zu irgendwelchen Situationen, wo sie überhaupt nicht mit dazugehören, finde ich persönlich herrlich. Und ja, das ist total überzeichnet, aber wenn dann da irgendwer, der zufällig da ist, halt zu dieser Situation, dass irgendwie eine Kurzgeschichte über wen anders geschrieben hat. Er kennt beide nicht und fängt dann an, da irgendwie sein Urteil zu fällen, so ob man das jetzt hätte machen können oder nicht und ob das gut geschrieben ist. So, da kann ich sehr drüber lachen auf jeden Fall. Und ja, was ich auch cool fand, was du schon gesagt hattest, so dieser Twist auf dieses Ding, so ja, jemand kommt neu ans College und findet da nicht so richtig Freunde, fand ich hier sehr erfrischend, dass es halt nicht so ist, dass sie keine Freunde finden könnte, so weil sie sozial irgendwie komisch ist oder so, sondern einfach, dass sie halt auf die Leute da keinen Bock hat, so weil sie die meisten halt kacke findet. Das fand ich, also da findet man sich auch sehr wieder, also oder ich zumindest. Das fand ich auch erfrischend und schön.
Ja, aber ich sehe auch die Probleme, die der Film bekommt, nachdem sie dann New York verlassen und da wo auch immer sie hinfahren, Greenwich oder sowas, weil er dann aber damit mit diesem neuen Setting immer noch die alten Sachen macht. Also der Film hatte für mich ein so ein zentrales Gimmick, wenn man das so nennen möchte, das so eine Art durchchoreografierte Awkwardness einfach. Also das läuft meistens so ab, dass da halt echt eine Handvoll Charaktere, 5 bis 8 Leute in einem Raum sind, reden, unglaublich schnell reden, so wirr durcheinander, aneinander vorbei. Und dadurch entsteht halt Komik, klar, aber eben auch so diese gewisse Peinlichkeit, so Unbequemlichkeit. Und das macht der Film halt echt zu oft. Also die ersten paar Durchläufe davon fand ich mega lustig, aber dann so beim 6., 7. Mal ging mir das höllisch nur noch auf die Klötze, weil es halt einfach, wie du auch Dr. Schwarz schon gesagt hast, es wird irgendwann zu forciert und es wird von authentisch zu fake einfach dann nach einer gewissen Zeit. Und das war dann auch der Teil des Films, wo ich dann irgendwie nur noch mit den Augen gerollt habe, wo es mich genervt hat. Deswegen war ich dann auch froh, dass sie nochmal nach New York zurückkehren, weil dann der Film echt einfach wieder besser wird, oder?
Ja, das finde ich auch, dass dieses Übermaß an Quirkin ist halt überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Es hätte es halt nicht gebraucht. So. Also der Film ist kein bisschen schlechter, wenn er das weglässt. Und das Schöne ist ja eigentlich an diesem Film, dass er halt irgendwie authentisch ist, aber halt dabei nicht irgendwie trocken oder was weiß ich was blöd, sondern der ist ja lebendig, der hat Dynamik und so weiter und braucht eigentlich gar nicht so dieses auf die Fresse jetzt hier nochmal was Schräges so. Und das hätte es aber nicht gebraucht und das hat ja schon so nur die Ellen-Ding irgendwie. Das ist schon okay so, wie es war.
Das ist ganz schön, dass du da auch Woody Allen ansprichst. Wie heißt denn jetzt nochmal dieser bekannteste Woody Allen-Film, den ich auch geguckt habe? Ist ein Name einer Frau.
Annie Hall?
Annie Hall, genau. Annie Hall? Da geht's ja mehr auch so um prätentiöses Künstlertum und so weiter. Und ich finde schon nicht schlecht, dass diese Filme sich aber auch darauf konzentrieren, was mache ich mit meinem Leben und wie verdiene ich denn Geld? Und dass halt nur diese Träume, die man hat, halt nicht direkt in Geld umsetzbar sind. Und dass es ja dieses Problem gibt, finde ich ganz cool. Und das funktioniert alles schon ganz gut. Aber eben dieses Ende oder dieser Zwischenteil hat ein bisschen den Anschein, als hätte der da reingehört, einfach nur, weil man nochmal was Lustiges machen wollte, um den Film voll zu kriegen. Also das musste irgendwie sein. Deswegen finde ich, ist das ein schöner Film. Also ich finde, den kann man sich toll angucken, der macht Spaß, wenn man sich für diese Thematik interessiert. Der ist auch lustig geschrieben, aber es ist kein Werk für die Ewigkeit. Deswegen gebe ich 6,5 von 10 Punkten.
Ja, also für mich hat Noah Baumbach mit dem Film auf jeden Fall bewiesen, dass er Potenzial hat. Also er hat geile Ansätze, gerade der Charakter der Brooke fand ich herrlich. Also diese Fake-it-till-you-make-it-Attitüde, die sie so an den Tag legt, dass sie sich so gibt, als ob sie ihr Leben im Griff hätte. Aber der Zuschauer merkt natürlich auch, dass sie die allerhärtesten Selbstzweifel hat. Also ich konnte da mega mit relaten. Und ich fand, der Film war auf jeden Fall ein Aufwärtstrend gegenüber gefühlt Mitte 20. Auch wenn er zwischenzeitlich der Charme so ein bisschen verpufft, hätte besser sein können, aber ich würde auch 6,5 oder vielleicht sogar 7 von 10 Punkten geben.
Ja, ich gebe auch 6 Punkte für den Film und ja, das ist so ein bisschen, wenn man in der Großstadt wohnt und vielleicht selber auch so ein kreativer Kopf ist, so wie wir natürlich, dann kann man mit dem Film sicherlich mehr anfangen, so, weil du kommst dann irgendwie in diesem Wirrkopf mal klar mit dieser Art und Weise, wie gesprochen wird. Und aber ich habe halt auch in vielen Videos gelesen, dass halt Leute sagen, das ist halt irgendwelche dumme Highbrow Großstädter Scheiße und das nerven, die Charaktere sind kacke und die sind irgendwie scheiße und man muss die irgendwie hassen und das verstehe ich auch ein Stück weit, aber trotzdem könnte es dann immer noch eine solide Comedy sein, also für die Leute, die dann damit nichts anfangen können, aber Ja, das ist schon wirklich solider, eigentlich ganz schöner Film und gibt es eigentlich wenig gegen zu sagen irgendwie.
Ja. Ja, also es ist kein Film für Oma, das ist klar, die versteht da nichts. Aber ist schon eine runde Nummer einfach irgendwie. Also von mir gibt's auch 7 von 10 Punkten. Und es ist einfach mal nochmal lobend zu erwähnen, hier wirklich über große Strecken funktioniert die Comedy. Und das kritisieren wir sonst immer an solchen Filmen, wenn das halt nicht funktioniert. Insofern 7 von 10.
Der heißt nicht The Duke of Burgundy, der heißt Mistress America, ist erst ab nächsten Donnerstag in den deutschen Kinos, kann man schon auf Video on Demand.
Guten Morgen.
Was ist eure Meinung zum Film? Fandet ihr ihn gelungen oder fandet ihr ihn beschissen? Schreibt uns an podcast@drpeng.de. Und wir kommen zum nächsten Film und das ist The Duke of Burgundy.
You're late.
Of Burgundy ist ein Arthouse-Drama von Peter Strickland und erzählt in ziemlich weich gezeichneten Bildern eine Liebesgeschichte zwischen der sehr dominanten, Lepidopterologin, für euch Dullis da draußen, das heißt natürlich Schmetterlingsforscherin, Cynthia heißt die, und ihrer devoten Bediensteten Evelyn. Und die Beziehung der beiden ist durchaus liebevoll, hocherotisch teilweise, und aber wie schon angedeutet, dreht sich bei den beiden eben alles um Dominanz und Unterwerfung. Und die Methoden, in denen sie das ausleben, werden auch mit der Zeit zunehmend extremer und gefährlicher. Und das Ganze wird eben ausgespielt in so einem echt schwer definierbaren Setting, finde ich. Also irgendwo zwischen Realität und Fantasie. Also in der Welt des Films existieren zum Beispiel keine Männer. Also es ist nicht so, dass keine Männer vorkommen. Es existieren keine Männer. Und auch alle Frauen, die es da gibt, scheinen sich eigentlich fast ausschließlich entweder mit Schmetterlingsforschung oder der Herstellung von Fetischmöbeln zu beschäftigen. Und auch so räumlich und zeitlich bleibt das alles auch sehr vage. Hat euch der Film gefesselt? oder ist alles, was zurückbleibt, doch nur der leichte Nachgeschmack von Urin?
Das ist mal wieder für mich so ein Arthouse-Film, den man einfach als Kurzfilm hätte rausbringen können, der auf gar keinen Fall für mich getragen hat, über 1 Stunde 40 Minuten. Ich war da erst nach einer Viertelstunde schon draußen, dann habe ich verstanden, was so der Dreh ist, mit dem sie diesen Film erzählen wollen, fand den dann ganz spannend, aber für mich wurde sich hier zu viel ausgeruht auf Bildern von Schmetterlingen und Bildern von dem Setting und der Musik und dann nochmal 5-mal wiederholen des Themas, also ich hatte immer das Gefühl, ja, ich weiß jetzt, was ihr von mir wollt, was passiert denn dann, und dann am Ende wird es halt so halb aufgelöst, das ist ja auch die alte Arthouse-Kunst, so ein bisschen halb aussagen. Zu treffen am Ende des Films. Ja, The Duke of Burgundy, zu Deutsch der Scheich von Brandenburg, ist einer dieser Filme, der in den amerikanischen Filmmagazinen ganz so gehackt wurde. Also der ist ja schon Januar
rausgekommen. Das gibt's ja gar nicht.
Der ist im Januar rausgekommen in Amerika und schon ganz lange auf dieser IndieWire beste Filme des Jahres Liste. Die habe ich immer im Hinterkopf und dann gucke ich, okay, wann kommen die Sachen in Deutschland raus, und dann können wir die mal besprechen. Und ganz, ganz tolle Bewertungen bekommen. Du hast ja gesagt, es spielen keine Männer mit. Das ist wirklich total besonders. Also es gibt ja diesen Bechdel-Test, ne, der quasi guckt, wie feministisch ist ein Film, und geht's darum, unterhalten sich zwei Frauen über etwas, was nicht ein Mann ist. Und hier ja auf jeden Fall. Es gibt halt nicht mal einen Mann in diesem Film. Das fand ich schon sehr stark. Ich will kurz erklären nochmal so, worum es geht. Das kommt ja schon ziemlich schnell raus. Also was eigentlich der Twist so ein bisschen ist, das ist ja nach 15 Minuten eigentlich erklärt. Es geht ja darum, dass Cynthia ist die Forscherin, ne? Evelyn ist die Magd, genau. Also diese Magd ist bei der Schmetterlingsforscherin angestellt, und diese Forscherin ist halt total aggressiv und dominant eigentlich und sagt, du musst jetzt hier das putzen und das putzen, das hast du nicht richtig gemacht und sowas. Und irgendwann fesselt sich halt so eine Liebesbeziehung zwischen denen, die halt von der Dominanz geprägt ist, die diese Forscherin auf diese Magd ausübt. Und dann kommt aber raus, dass das ist, was die Magd möchte. Also sie möchte dominiert werden von ihr in so einem BDSM-Style. Genau. Und die Forscherin hat damit aber eigentlich ein Problem, und die die Magd gibt ihr dann immer so Zettel, auf denen draufsteht, wie sie sich verhalten soll. Und dann spielen die eben manche Szenen eben einfach auch nochmal durch, wo sie dominant sein sollen. Das ist ja so das Grundproblem quasi. Wie bestehst du in einer Beziehung, wo jemand will, dass du ihn hart rannimmst oder dominierst und du selber möchtest es aber gar nicht. Und das fand ich total clever. Also diesen Twist, der wirklich nach 15 Minuten des Films aufgelöst wird, fand ich toll, aber dann hat es für mich als Film nicht mehr gereicht, leider.
Also da, ich fand den ehrlich gesagt ziemlich klasse, je mehr ich auch drüber nachdenke. Also ich kann da die Bewertungen schon verstehen, weil einfach dieser Storystrang, den du gerade angesprochen hast, dieser Sadomaso oder halt auch einfach nur Beziehung, der ist wirklich fast perfekt erzählt, meiner Meinung nach. Also es wird ja sehr viel mit Perspektive gearbeitet und so soll's sein. So, weil du erst halt denkst, okay, krass, was ist das denn für eine asoziale Schmetterlingsforscherin, von denen halte ich ja sowieso nichts, nur mal nebenbei gesagt. Und dann halt merkst du, okay, krass, die will das eigentlich gar nicht. Was ist denn die andere für eine krass aggressive Person eigentlich, die andere so dazu zwingt? Und dann wird damit aber auch nochmal wieder gebrochen und irgendwie, ich fand das super erzählt. Und auch total originell. Und diese Welt, die da geschaffen wird, ist, dass die halt so komisch ist. Also ich meine, alle, die es gibt, sind halt irgendwie Mottenforscher und alles Frauen. So, auch das auch. Kein Mann im Film. Womit soll ich mich denn da identifizieren? Erstmal. Also, und diese Welt ist aber trotzdem irgendwie total glaubhaft und irgendwie auch schön. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das gesagt, ist das halt schon einfach teilweise so richtig schön mit der dicken Arthouse-Kelle ins Gesicht. So, wenn dann erstmal 3 Minuten lang irgendwelche Schmetterling-Close-Ups zu irgendwelcher komischen Musik kommen. Ja. Die habe ich auch nicht verstanden, was sie da sollen, aber ich fand diese Ur-Story, die da erzählt werden soll, wirklich gut genug, um das zu verzeihen einfach.
Ja, ich finde auch, dass das eine sehr originelle Art und Weise ist, sich diesem Thema Beziehung anzunähern. Und mit so einer Geschichte, das ist also, dass du eben halt denkst, was ist sie denn für eine ekelhafte Schmetterlings-Pokémon-Trainerin? Und ja, am Ende geht aber die ganze Gewalt halt aus von der Schwächeren in dieser Liaison. Und das ist halt ganz geil, das ist halt wie im echten Leben. Und das ist halt irgendwie, ist halt nicht geil, weil es wie im echten Leben ist, aber das ist einfach, es ist ein ganz geiler Twist, so, das ist einfach smart. Und ja, man kann natürlich ankommen, so, das ist ja visuell, das ist ja die prätentiöse Scheiße und Arthausen Müll und ja, aber eigentlich sieht es aber schon einfach Hammer aus, so muss man mal sagen. Und das einzige Problem, was ich damit habe, ist, dass man sich an so megas schicken Visuals permanent, die man permanent geliefert bekommt, hat auch mal schnell einen Satz sieht. Das hatten wir damals bei Lost River, wo wir auch gesagt haben, jedes Bild steht irgendwie für sich. Es ist manchmal auch zu viel, manchmal braucht man eigentlich auch wieder die belanglose Scheiße, um dann wieder anderes Wert, also um dann wieder ja, das wahre Schöne auch nochmal wertschätzen zu können. Ne? Und ja, Problem ist dabei, dass trotzdem bei all dieser Schönheit irgendwie manchmal das kann man darin, hat man das Gefühl eingeschlafen ist, weil es ist eben manchmal auch wirklich zäh und es geht nicht voran und das nervt auch. Und auch was doch, da stimme ich auch Dr. Schwarz zu.
Ja, also der Film kommt echt zu dolle über dieses Arzi-Fazi-Gedöns und das hätte er sich sparen können, weil er es eben auch nicht braucht, weil wenn man das mal wegschält, dann ist halt diese Story wirklich, wie er auch schon alle gesagt hat, total originell, total clever und richtig gut erzählt. Und ich glaube dadurch, ich habe oft Probleme mit Arthouse-Filmen, weil ich halt keinen richtigen Zugriff bekomme, weil ich keinen Einstieg sehe, aber hier hatte ich den, hier wusste ich, was ich da sehe, ich konnte teilhaben an dem Film, ist auch für mich ein Problem mit Arthouse, dass sie den Zuschauer für mich oft aussperren irgendwie, aber hier habe ich das Gefühl, ich habe das gecheckt, ich habe das verstanden, ich bin da mit dabei und der kommt natürlich sehr langsam aus dem Puschen schon und ist auch echt anstrengend zu gucken teilweise, aber das Setting hatte für mich auch schon seine Berechtigung, weil es eben schon so der Ansatz ist, der ganze Film ist diese Beziehung und alles andere ist nicht nur unwichtig, sondern nicht echt. Und diese Welt, in der sie leben, ist nicht echt. Und ich fand das bildlich schön umgesetzt. Also gerade diese Millionen von toten Schmetterlingen, diese riesige verlassene Villa, wo sie nur zu zweit hausen. Und auch sie gehen ja oft so auf diese Schmetterlingsforschungstagungen oder Vorträge. Und da sitzen im Publikum, wenn man genau hinguckt, teilweise tatsächliche Schaufensterpuppen anstelle von echten Leuten. Und ich fand, echt? Das war ja. Und ich fand, das war so eigentlich echt super durchgezogen und ich hatte auch riesen Spaß bei dem Film, was ich echt nicht geglaubt hätte, nachdem ich ein paar Reviews dazu gelesen habe.
Was ist denn mit dieser Schmetterlingsthematik? Ist es einfach nur, weil so Arthouse-Sprallos das geil finden, halt sich zu sagen, wir machen jetzt ein Haus und da sind überall tote Schmetterlinge und das ist ja irgendwie cool und gruselig? Oder, also das Einzige, was mir hier einfällt, ist halt, dass der Schmetterling natürlich eigentlich was Wunderschönes ist aus der Natur, aber halt dann von diesen Forschern halt so angepinnt wird an die Wand als Trophäe quasi. Und dass man sowas wie auch so Fesselung oder sowas, dass Liebe eigentlich was Schönes ist und dann Gewalt ausgesetzt ist oder der andere für einen nur da ist zur Belustigung oder sowas. Ich weiß nicht, irgendwie sowas sehe ich hier, aber habt ihr irgendeine Theorie, also dass ihr sagen könnt, ist es genau das? Deswegen sind ja Schmetterlinge und eine nicht funktionierende SM-Beziehung?
Ja, ich glaube. Also ich habe, was ich mir dazu so gedacht habe, ist, dass natürlich erstmal der Schmetterling, ja, was Wunderschönes ist, aber ja aus so einem Kokon erst raus muss und halt am Anfang so eine hässliche, fette Raupe ist, die sich dann irgendwie erstmal eine Zeit braucht und was für sich was. Und dann hat man dieses Schöne und so diese ganze Forschung, das habe ich so verstanden, dass es halt darum geht, dass halt da versucht wird, wirklich aufs Genaueste, es geht ja immer auch um diese klitzekleinen Unterschiede von Schmetterlingen, und dass halt aufs Genaueste versucht wird zu definieren, was ist jetzt dieser Schmetterling? So, was genau macht er, wie genau ist er? Und das habe ich so, also da den Dreh gesehen, dass halt so es ja in dieser Beziehung auch dazu geht, dass in dieser Welt so eine Sadomaso-Beziehung ja was komplett Normales ist. Also in der einen Szene, wo sie da so irgendwie so ein Bett, so ein SM-Bett kaufen wollen, wo die eine Person halt irgendwie eingesperrt werden kann, dann ist da halt diese Sadomaso-Bettvertreterin und die unterhalten sich ganz normal beim Kaffee so, ja, und was kann man damit machen, was kann man damit machen, so. Und das ist da halt so die Norm. Und deswegen ist es halt auch nicht verrucht oder so, dass die eine SM-Beziehung haben. Und da geht es vielleicht, habe ich so ein bisschen die Aussage gesehen, so ja, dass es halt schwachsinnig ist, auf eine Beziehung übertragen zu, überhaupt zu versuchen, das so ganz genau zu definieren. Wie funktioniert das? Was ist das? Was machen die? Sondern es ist halt einfach so, wie es ist. So quasi.
Wow, ja. Möglicherweise dein bester Redebeitrag in der Geschichte des Pencasts.
Ja, dann höre ich jetzt auf.
Das war's. Ja, von mir gibt es nur 5 von 10 Punkten für The Duke of Burgundy. Ich finde auch, alles, was ihr in dem Film gut findet, mochte ich auch. Ich finde aber nicht, dass sich die Geschichte so lange strecken lässt über den Film. Also ich finde nicht, dass es hier so viele Wendungen gibt, vielleicht ein, zwei. Und sonst, ich war draußen einfach aus dem. Ich dachte mir, okay, ich habe es verstanden, was erzählt ihr mir jetzt? Und da kann auch ein schönes Setting und tausende ausgeschöpfte Schmetterlinge nichts dran ändern. Was ich ganz geil fand, war, dass ich am Anfang, als die Magda schon klingelt und dann die Chefin quasi aufmacht, dachte ich so, hä, die sind ja komisch gecastet. Die Magd wirkt auf mich eigentlich viel dominanter. Und dass das dann halt im Film rauskommt, da habe ich mich natürlich gefreut. Aber für mich, weiß ich nicht, wüsste nicht, wem ich den Film empfehlen sollte. Ich finde den echt ziemlich öde über lange Strecken, wird dafür nicht ins Kino gehen und wüsste auch nicht, wem ich dem ja empfehlen würde.
Ich fand ihn repetitiv, aber nicht öde. Und für mich so ein bisschen der, vielleicht der spirituelle Zwillingsbruder von Und täglich grüßt das Murmeltier. Weil hier wird absichtlich wiederholt die ganze Zeit, aber es ist total gerechtfertigt, weil es eben genau adäquat diese Beziehung widerspiegelt, die auf Wiederholung von Ritualen beruht. Und die Art und Weise, wie das gezeigt wird, wie das aufgerollt wird und wie auch dann eben diese paar kleinen Twists dann immer deutlicher ausgearbeitet werden. Mich hat das total reingezogen, aber ich verstehe das vollkommen, was du sagst, weil ich der Erste bin, der bei Arthurs Film auscheckt mental. Aber hier war es nicht so. Hier bin ich am Ball geblieben und ich fand den Film super und gebe 8 von 10 Punkten.
Ja, repetitiv, aber nicht so öde wie ein Maschinengewehr, könnte man sagen. nee, Quatsch. Also ich gebe mir ganzen 6,5 Punkte. Ich finde, das ist echt ein spezieller Film und der ist auch eigentlich auch gut. Der hat eine tolle Idee. Und die Schauspieler bringen halt auch alles mit, was dieser Film braucht. Und das ist halt schon geil. Also es ist einfach sehr gute Schauspieler. Also gerade auch Darstellerin, das ist schon einfach top. Trotzdem mir einfach vom Gefühl her einfach, und das ist halt, ja, muss man sich nicht drüber streiten, für mich dann doch zu arthausig auf Dauer. So, das strengt mich halt dann doch irgendwie, hat mich dann auch wieder ein bisschen angestrengt. 6,5.
Na gut, von mir gibt's viele Punkte. Ich sag ja oft Arschhaus, diesmal sage ich allerdings Smarthaus und gebe hier tatsächlich 9 von 10 Punkten, finde ich ein klasse Ding. Der eine Punkt geht wegen zu vielen Schmetterlingen abhanden und möchte auch nochmal sagen, dass ich dass vielleicht die Rolle der Cynthia, also von Sietze Babette Knudsen, eine Dänin gespielt, fand ich mit die stärkste Schauspielleistung, die ich dieses Jahr gesehen habe. Also da so mit dieser Dominanz ausgespielt und dann Dominanz mit eigentlich keinen Bock auf Dominanz, das ist nicht einfach, würde ich mal postulieren, und das hat sie hier wirklich wahnsinnig gut hinbekommen.
Finde ich auch immer ganz toll in Filmen. Der Film, der leider immer durchgerutscht ist bei uns, weil der letztes Jahr im Dezember rauskam, also konnten wir nicht einen Film des Jahres machen und jetzt ist es zu spät, ist Die Wolken von Silmaria. Den mochte ich richtig, richtig gerne. Also hätte auch in jedem Jahresendcast eigentlich verdient, mit dabei zu sein. Da geht's auch darum, ich mag es immer ganz gerne, wenn du Schauspieler siehst, die auch im Film dann spielen müssen und dann wieder aus den Rollen rausgehen, weil du dann eben auch merkst, was kann jemand tatsächlich leisten. Das finde ich, hat ja auch gut geklappt. The Duke of Burgundy ist seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Schreibt uns eure Meinung zum Film an podcast@drpeng.de. Und jetzt wichteln wir, Dr. Sims muss gleich weg, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Wir haben uns gezogen. Ich habe natürlich jetzt im Cast schnell auch ein passendes Geschenk gekauft. Ich kann es jetzt sagen, ich habe Malte Dr. Snips gezogen und überreiche dir jetzt hier mit deinem Wichtelgeschenk. Da ist es.
Da bin ich aber gespannt. Ja, dann gucke ich mir das mal an. Ja, es ist rechteckig, kann ich schon mal sagen. Könnte ein Buch sein oder sowas. Aber es riecht ein bisschen komisch. Es riecht ein bisschen komisch. Warte, ich pack das mal aus. Ah, okay. Es ist eine DVD-Box. Das ist ja herrlich, aber unbeschriftet. Unbeschriftet, deswegen, ja, was da wohl drin sein mag. Ich guck mal rein. Ah, okay, die DVDs wurden entfernt und ersetzt mit, wie ich sehe, 8 Scheiben feinster Geflügelmortadella und eine Karte. Und auf der Karte steht für deine 2 liebsten Hobbys Filme und Wurst. Ja, herzlichen Dank, Dr. Schwab. Du hast natürlich vollkommen recht. Ich liebe Filme, ich liebe Wurst. Also das ist ja das perfekte Wichtelgeschenk.
Cool. Ja, es gab ja früher mal diese Werbung, wo einer diese Salamischeibe ins CD-Laufwerk vom Computer reinlegt. Und da habe ich natürlich damals schon direkt an dich denken müssen und nur auf eine Chance gewartet, dir dieses Geschenk zu geben.
Nee, also da würde man auch mal sagen, also da, vielleicht findest du Verwendung dafür, aber da findest du doch auf jeden Fall Verwendung dafür, mal, oder? Also ich meine,
ja, ich habe gerade einen neuen Laptop und da passt es natürlich auch herrlich dazu. Also den wüsste ich nicht, wie man den besser einweihen kann als mit einer gediegenen Ladung Geflügelmortadella.
Aber nicht 8 Scheiben Binge essen, ne?
Die hebe ich mir auf, die hebe ich mir auf. So ein kleiner Wurst-Adventskalender vielleicht für die nächsten 8 Tage.
Ich streame meine Wurst ja nur noch.
Ja, alles klar, dann mache ich mal weiter und übergebe mein Geschenk an Hotte, Dr. Eck, bitte.
Ah, dankeschön. Naja, es ist auf jeden Fall auch rechteckig. Ah, ja. Könnte ein DVD-Set mit Wurst sein. Ich schau mal nach. Nee? Ah, es ist ein Buch.
Ah ja.
Es ist hier das neue, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, am 8. Oktober 2015 rausgekommene Buch von Guido Kanz. Wo ist der Witz? Das ist ja super. Ich habe ja das andere. Ich bin ja Kanz schön clever und Kanz ganz nah am Ball, habe ich auch schon. Das passt natürlich. Ich lese vielleicht mal den Klappentext einfach
vor. Ja, bitte. Ja, bitte.
Mach das doch einfach. Ich kenne das nicht.
Ich bin ganz aufgeregt. Das lese ich gleich nachher. Hier, Klappen. Wir Deutsche haben keinen Humor. Das wollen wir doch mal sehen. Denkt sich Comedian Guido Kanz und macht sich auf die Suche nach dem teutonischen Frohsinn. Und er hat Erfolg. Überall findet er Belege dafür, dass der Deutsche längst nicht so bierernst ist, wie viele behaupten. Kanz schildert ungewöhnliche und humorvolle Begegnungen mit Kölner Karnevalsprinzen, Berliner Taxifahrern, österreichischen Blondinen und gesamtdeutschen TV-Stars. Unterhaltsam und anekdotenreich widerlegt er so ein altes Klischee und präsentiert einen Schatz voller skurriler Alltagsgeschichten, origineller Lieblingswitze und verblüffend heiterer Lebenseinstellung.
Geil. Ja, da bin ich ja froh, dass ich genau deinen Geschmack getroffen habe. Ich habe die anderen Bücher natürlich rumliegen sehen und dachte mir, das Set muss ich komplettieren. Ja, herrlich.
Ja, vielen Dank. Guido Kanz ist die Bücher von Guido Kanz sind natürlich ein literarischer Hochgenuss, das weiß jeder Literaturkenner. Aber es sind für mich schon immer so Bücher, die ich gerne habe, aber nicht gern selber kaufe. Insofern ein perfektes Geschenk.
Ich kenne ja Guido Kanz nur von dieser Heimwerker-Sendung, wo Boden verlegt wird, Deal or No Deal. Ja, guter, ne? Aber es ist auch so, das Papier kann man auch aufheben und wunderbar als Tapete auch später benutzen, ne? Also muss man nur einmal glatt bügeln und dann geht's.
Ne, vielleicht dann auch mal für uns wieder ein neues Segment, ne? So ein bisschen Heimwerker-Tipps oder so, also ja top. Ja. Ja, soll ich dir das dann einfach mal mein Geschenk dann rüberreichen? Hier so einfach mal kurz, ich gebe dir das hier mal so. Bitte.
Oh, das ist aber ganz schön matschig und okay, mal gucken. Ich pack's mal aus. Ach, ist das hier was so bei McDonald's? Ach, das ist selber gemacht. Das ist ein selbstgemachter Fischmeck. Also. Das ist ja nicht schlecht. Das trifft sich. Oh, das ist ja richtig schön mit Remu und Zwiebeln. Ach, Ah, und du hast da anstatt Patty hast du Fischstäbchen drauf. Ja, ich habe nämlich heute Morgen tatsächlich, ich habe ja den RSS-Feed von chefkoch.de abonniert und tatsächlich das Rezept gesehen, wie man sich astrein selber einen Fischmeck machen kann. Man muss nur Burgerbrötchen kaufen und dann ein bisschen Remo und Zwiebeln drauf und drei Fischstäbchen. Dem Göger hat sehr gemundet und auch die Kinder mochten es gerne. Und das machen wir dann auch mal wieder. Das ist ja schön. Ich beiß mal kurz rein.
Ja, mir wäre jetzt wichtig, ist es denn noch gut? Ja, ich war da ein bisschen besorgt, ehrlich gesagt.
Ja, also ich meine, Fischmeck heißt ja eigentlich auch Filet au Fisch, ne? Und das ist ja, das neue Branding. Hier steht jetzt noch Fischmeck drauf. Naja, gut. Das ist ein perfektes Geschenk, glaube ich.
Ja, wohl bekommst, sag ich mal. Also.
Das wäre sehr schön. Mal gucken, welche Weihnachtstraditionen wir im nächsten Cast machen können. Jetzt kommen wir zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig bewegt? Ich gehe ja gerade ein bisschen unter die Spieletester für Detektor FM. Kriege jetzt immer Sachen zugeschickt. Und außerdem ist auch Sale beim PlayStation Network. Deswegen kurz meine Meinung zu drei Sachen. Just Cause 3, nicht so geil. Weiß ich nicht. Es gibt immer heutzutage diese Open-World-Spiele, wo immer gesagt wird, ja, und du kannst alles machen. Aber ich will nicht alles machen. Ich weiß auch nicht, warum ich im richtigen Leben nicht alles machen. Gut, okay, bei Just Cause geht's halt darum, Sachen abzuballern. Das Setting, das ist das einzig Interessante eigentlich, ist, dass das ist ja so ein Open-World-Spiel, wo du halt ganz viele Basen einnehmen musst, das von so einer Diktatur beherrscht wird, aber es spielt in Medici und das ist so eine Mischung aus Italien und Spanien. Und das finde ich nicht schlecht, weil diesen Ballerspielen wird auch immer so angekreidet, dass es halt immer im Nahen Osten spielt oder sonst wo oder in Mexiko. Und das ist eigentlich ganz witzig, dass sie sich hier Spanien rausgenommen haben. Dann Metal Gear Solid 5 ist, glaube ich, ganz toll. Splinter Cell in der Open-World und Bloodborne, The Old Hunters ist auch ganz gut gewesen. Was ich auch noch sagen will, der Star Wars Film kommt ja bald raus und deswegen, wir machen ja hier immer Kino jede Woche und jetzt gucken wir die alten drei Star Wars Filme und das heißt, ich habe nochmal jetzt auf Beamer Krieg der Sterne geguckt, den ersten und zwar in einer, ich sag's jetzt mal, Version, die es nur online gibt und nicht zu kaufen, das ist eine Fan-Restaurierung, die quasi HD ist, aber wie die Filme damals auch ins Kino gekommen sind, denn George Lucas hat ja immer ganz viele Sachen reingeschnitten in seinen neuen Filmen und irgendwelche 3D-Animationen und so weiter, die jetzt total schäbig aussehen, weil es halt 3D-Effekte von 1998 oder so sind. Und drei Sachen, die mir zu Star Wars aufgefallen sind, die ich nicht mehr im Kopf hatte. Einmal ist, wie lustig ist denn dieser Film? Also ich habe so hart gelacht zwischendurch. Meine Lieblingsszene ist, wo die da in dieser Müllquetsche sind und C-3PO schafft es halt, die anzuhalten und dann freuen die sich halt und schreien und er sagt halt so, oh no, they've all died, weil er halt denkt, die schreien gerade, weil sie sterben. Dann, wie niedlich ist denn R2-D2? Ich hatte das wirklich vergessen. Wie quirlig und ich habe echt hart gelacht darüber, wie doof der rumwackelt. Und was ich auch sagen muss, und das meine ich wirklich ernst, der Plot ist richtig gut. Also, das natürlich klar, irgendwer ist ein Farmer und wird dann zum Jedi, das meine ich nicht, sondern ich meine einfach, wo sich die Charaktere zu welcher Zeit befinden und wo die hin müssen, ist total clever. Also, die fliegen ja mit Han Solo, wollen die ja nach Alderaan dann zerstört, deswegen ist da der Todesstern, da werden sie reingesogen, dann finden sie halt zufällig raus, dass da Leia ist, was sie ja auch nicht wussten, quasi retten die dann ist da auch Darth Vader und dann kommt dieser Battle und da gibt's ganz viele Sachen in diesem Film, die total Sinn machen, also davon, wer sich gerade wo befindet und wen trifft und wer wohin muss und auch wie die Charaktere zueinander stehen, finde ich echt cool. Also das hätte ich nicht gedacht, weil oft so bei alten Filmen, die man schon ein paar Mal gesehen hat, fallen einem keine neuen Sachen mehr auf, aber jetzt unter diesem Filmbetrachtungswissen, was wir jetzt auch so aufbauen über die Jahre, muss ich sagen, echt Krieg der Sterne, ein toller Film.
Ich habe so ein Mittelhighlight, weil ich es noch nicht geguckt habe, aber ich habe jetzt rausgefunden, dass in Deutschland gerade eine Dokumentation anläuft, Black Tape heißt sie, und da ist der eine Typ, der früher bei Freundeskreis war und jetzt Filmemacher ist, begibt sich so auf die Suche nach den Anfängen des Deutschrap. Und das soll super interessant und cool sein von, also ich habe da ein paar Kritiken gelesen, weil es so zwar eine Doku ist, aber ganz klar sich wohl so positioniert, dass der Typ natürlich im Deutschrap total zu Hause ist und dass deswegen natürlich nicht objektiv eine Doku ist. Mhm. Aber die suchen dann da irgendwie wohl irgend so einen Frühhelden des Deutschrap und das sieht, also ich habe den Trailer davon gesehen, das sieht echt super cool aus, sind auch viele Größen mit dabei und ich freue mich sehr, mir das nächste Woche irgendwann mal reinzufahren und dann werde ich nochmal berichten, ob das was kann.
Alles klar.
Ja, cool. Ja, klingt nice, klingt ganz gut. Ja, mein Highlight war ja wie in der letzten Woche angekündigt, ne? Es musste ja leider rausgeschnitten werden, aber war eigentlich schon da mein Highlight. Natürlich der Boxkampf Klitschko gegen Tyson Fury, Hammerding, mitten in der Nacht geguckt, im Bett liegend, auf dem Samstagabend, super, also andere gehen feiern, also ich lieg da mit meiner Schlafmütze, mit Bommel dran und guck Boxen. herrlich, ging über 12 Runden, war wirklich alles dabei, was das Boxfan-Herz höher schlagen lässt, also wirklich Hammer. Und ja, aber das Scheiß auf den Kampf, ne, Klitschko hat verloren, was schrecklich ist, weil natürlich bei jedem Treffer blutet mir das Herz, ne, das gleich leide ja mit, ne, also das ist ja wirklich, also naja, und das Geilste war ernsthaft, dass halt am Ende, als der Kampf vorbei war und der sie eben dieser Riesen, dieser 2-Meter-Riese, dieser Brite, der einfach wirklich spricht wie so ein richtig, so ein Standard-Goon aus wie irgendein Guy Ritchie-Film, halt Hammer, fängt auf jeden Fall an, mitten im Ring dann für seine wasserstoffblondierte Frau mit Dollarzeichen auf der Jacke, also irgendwie Aerosmith zu singen, ja, Don't Wanna Miss a Thing, und das war halt so Fremdschirmfaktor hoch 1000 und dann war es auch Zeit für mich umzuschalten. Alter Schwede. Oh. Also wirklich, es war wie eigentlich wie Southpaw, nur dass seine Frau noch lebt.
Ja, von mir eine ganz kurze, knappe Musikempfehlung. Ich muss mich mal wieder als harter Captain Yesteryear outen, weil ich jetzt erst jetzt auch auf diese PBR&B-Hipster-Mugge, auf diesen Synth-Pop-Zug endlich aufgesprungen bin und höre jetzt so Quatsch wie Woodkid und Chet Faker und wie die ganzen Affen heißen. Und ja, eigentlich mein Lieblingslied aus diesem Genre bis jetzt auf jeden Fall heißt Coffee und ist von Silvan Esso und das ist ein geiler Track.
Ja, ja, naja, also geil. Da muss ich schon sagen, man, du bist auch wirklich der Zeit hinterher. Also Mann.
Ja, ich bin definitiv 2-3 Jahre zu spät, dafür entschuldige ich mich auch an alle, aber so ist es manchmal.
Jetzt schon empört zum Hörer gegriffen. Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder am 81. Pencast. Da reden wir über 3 Disney-Filme. Welche Filme haben wir verpasst? Was sollen wir als nächstes besprechen? Schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de und wenn ihr den Cast mögt, dann empfiehlt ihn euren Freunden und hinterlasst uns eine positive Bewertung auf iTunes, einfach auf iTunes nach Dr. Peng suchen und dann findet man uns da. Ich hoffe, bei euch fängt es langsam auch an zu schneien und hat nicht dieses schmuddelige Regenwetter, um es mit Schillers Worten zu sagen, und es wallet und siedet und brauset und zischt, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt, bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt und Flut auf Flut sich ohne Ende drängt und will sich nimmer erschöpfen und leeren, als wollte das Meer noch ein Meer gebären.
Das oh Gott, von das war
Ciao. Machen wir das jetzt in der Weihnachtszeit immer so, mit einem kleinen Gedicht.
Ja, das finde ich nicht schlecht.
Fände ich auch nicht schlecht. Ich suche für nächstes Mal.
Ja, na dann, Brunnen. Ciao.
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 Verdammt nochmal, du kannst die Szenerie mal abgleichen. Schnee flimmert auf Mattscheiben. Köter frieren, die ihre Wege durch den Mattstreifen. Zählen die Schnapsleichen, ein Leben auf Glatteis. Sehen die Aasgeier und Krähen über der Stadt kreisen. Die Hunde ziehen Nikotin durch die Siedlungen. Sprühen die Crewnamen in Siedlung mit Mies unter. Kühlter Blutbahn, es fließt, bis es freest. Und der Gemütszustand, ein Tiefdruckgebiet, Junge. Sam Kapuze tief, die Kälte fuck. Zu viele haben es versucht und einen auch Held gemacht. Von denen, die jetzt noch da sind, kratzt die Hälfte ab. Winter bringt Koma und Ekstase in derselben Nacht. Die Lippen sind blau, Kuppen der Finger sind taub. Zugekniffene Augen, Farbtupfer verschwimmen im Grau. Du kannst die Schmerzen mit nem Pinsel nicht malen. Im Sommer bist du derbe, doch im Winter brutal. Es kommt die Zeit, in der du kaum noch ein Blatt siehst. Und keine Farbe, wenn das Grau dieser Stadt zieht. Die einen tot, die anderen auch nicht mehr aktiv. Und wir warten wieder, bis das Tauwasser abfließt. Es kommt die Zeit, in der du kaum noch ein Blatt siehst. Und keine Farbe, wenn das Grau dieser Stadt zieht. Die einen tot, die anderen auch nicht mehr aktiv. Und wir warten wieder, bis das Tauwasser abfließt. Der Wind zieht wieder durch die Sneaker.